Schwestern, ihr Heiligen, Geliebten und Ersehnten Gottes. Ich bin glücklich und dankbar, euch heute etwas zu bezeugen von der Unverbrüchlichkeit des Wortes Gottes, die darin unter vielem anderen besteht, dass die Gewissheit unseres Heils derart einseitig allein auf Gott und seinem Werk, seinem Sohn, seinem Geist und seinem Wort beruht, dass wir eine königliche Freude, eine nicht umzubringende Seligkeit im Herzen bewegen dürfen. Es ist eine tiefe Not, wenn man sieht, wie wenig Leute eine so strahlende Gewissheit ihres Heils und eine Freude ihrer Errettung in sich tragen. So wenig Leute, dass man immer besser das bekannte Nietzsche-Wort verstehen kann. Die Erlösten müssten mir Erlöster aussehen, wenn ich an ihren Erlöser glauben sollte. Das ist eine Not, aber ich hoffe, dass es mir gelingt, dass es dem Herrn gelingt, in dieser Morgenstunde euch etwas zu sagen von der Festigkeit und Unabdingbarkeit der Gewissheit des Heiles in unseren Herzen zu stabilisieren, dass unser Herz froh wird und froh bleibt, bis der Herr kommt. Das ist eine hohe Zielsetzung, aber er kann es uns schenken. Ich lese also das eben schon angeführte Wort aus Galater 3, Vers 18 bis 20. Da ist es. Wenn die Erbschaft auf dem Grundsatz des Gesetzes ist und nicht aus Verheißung, dem Abraham aber hat Gott sie durch Verheißung geschenkt. Warum nun das Gesetz? Es wurde der Übertretungen wegen hinzugefügt, bis der Same käme, der die Verheißung gemacht ist, angeordnet durch Engel, in der Hand eines Mittlers. Der Mittler war Mose. Ein Mittler aber ist nicht Mittler von einem. Das heißt, wenn etwas vermittelt werden soll, da gehören zwei dazu. Bei einer Vermittlung oder zu einem Bündnis gehören zwei. Der eine, der hat den Kaufpreis zu entrichten, der andere bekommt das erkaufte Gut. Oder der eine hat diese Ware zu tauschen und der andere gibt eine Gegenleistung dagegen. Immer zwei. Es sind immer zwei. Und wenn der eine versagt, ist der andere von seinen Pflichten entbunden. Also wenn einer nicht bezahlen will, bekommt er auch keine Ware. Und umgekehrt. Ihr seht, diese ganz einfache Wahrheit ist eigentlich etwas derart Grandioses und Unverständliches für die meisten Menschen, dass man nur staunen kann. Nun geht's weiter. Ein Mittler ist nicht Mittler von einem, sondern von zweien. Wenn jemand vermittelt, dann vermittelt er zwischen zweien. Und die beiden, die haben dann einen Bund und so weiter. Wir werden das gleich verstehen. Gott aber ist einer. Das heißt, mit anderen Worten, alles, was geschaffen ist, all unser Heil, das geschehen ist, alle Verheißungen, so viele es ihrer gibt, sind allein abgestellt auf Gott und nicht auf das Geschöpf. Wenn sie auf das Geschöpf abgestellt wären, dann kämen sie nicht zustande. Wenn es auf dich und mich ankäme, würde keine einzige Verheißung Gottes erfüllen, denn wir sind alle Versager, alle miteinander. Und diese gewaltige Wahrheit, nicht das Geschöpf, sondern der Schöpfer ist Fundament, ist die Kraft, ist die Freude, ist das Ziel aller und jeglicher Schöpfung, Errettung und Vollendung. Das ist ein weit gespannter Bogen, den ich euch eben nenne. Aber es ist wirklich so. Und ich hoffe, dass es dem Heiligen Geist gelingt, dass wir verstehen, worauf es ankommt. Und unser Herz froh wird. Ich muss euch bezeugen, als ich vor einigen Jahrzehnten das, was ich jetzt sage, in wenigen Worten, in einer guten halben Stunde, was ich da zu sagen habe, dass das mein Leben derartig eingepflanzt, eins gemacht hat mit dem lebendigen Gott und seinem Wort, dass es mir überströmend und überfließend geworden ist und geblieben ist und immer mehr wird. Ich lege das als Zeugnis ab. Wenn wir diese Verheißung begreifen, die ich jetzt euch sage. Ich lese dazu das Ereignis, auf das hier angespielt ist. Ein Bündnis ist immer von Zweien. Ein Vermittler ist für Zweie. Gott aber ist einer. Worauf dieses Zeugnis sich gründet? Das gründet sich auf einem ganz bestimmten Vorgang, der Abraham zum Vater aller Gläubigen gemacht hat. Da hat nämlich Abraham völlig versagt und dadurch wurde er zum Garanten aller Vollendung. Ihr werdet sagen, du redest in pythischen Orakeln. Ja, es klingt fast so. Ihr werdet mich verstehen. Öffnet weit eure Ohren und eure Herzen. Denn das ist was Großartiges, was Wunderbares, was ich euch jetzt sagen darf. Ich lese 1. Mose 15, 7 bis 18. 1. Mose 15, 7 bis 18. Dort steht geschrieben, ich bin Jahweh, der Herr, der dich herausgeführt hat aus Chaldäa. Chaldäa heißt eigentlich Teufel oder Verwüster. Babylon, Verwirrung und so weiter. Der dich aus Ur, Ur heißt Licht, herausgeführt hat aus Uren Chaldäa, um dir dieses Land zu geben. Dieses Land, das wieder seit einigen Jahrzehnten in den mittleren Punkt aller Weltgeschichte gerückt ist, ohne dass es die Regenten dieser Erde merken. Die haben gar keine Ahnung, die merken das gar nicht. Dass es letztlich jetzt alles in das Land Israel dreht. Die Bibelkenner, die wissen etwas davon. Um dir dieses Land zu geben, um es zu besitzen. Und er sprach, Herr, Herr oder Herr, Yahweh, woran soll ich erkennen, dass ich es besitzen werde? Das heißt, gib mir einen Beweis, gib mir eine Garantie, gib mir etwas Greifbares in die Hand, dass ich glauben kann, ich werde das Land besitzen. Woran soll ich das erkennen, dass ich es besitzen werde? Da sprach er zu ihm. Jetzt kommt das Interessante, was uns hineinführt in die Unzerbrüchlichkeit der Erlösung und der Zielführung der Schöpfung. Er sprach zu ihm, hole mir eine dreijährige Ferse und eine dreijährige Ziege und einen dreijährigen Widder und eine Turteltaube und eine junge Taube. Und er holte ihm diese alle. Und, jetzt kommt was Eigenartiges, er zerteilte sie in zwei Stücke. Alle diese Opfertiere, nur die Vögel, die den einen fliegen, den anderen töten, das war aber schon im Gesetz Israel oder später im Gesetz Israel auch verankert. Er zerteilte sie in der Mitte, war schon mal einer, da war auch so ein Opfer, und er barst mitten in zwei. Wer war denn das? Das war der Judas. Der barst mitten in zwei. Ja. Und dasselbe Erlebnis haben dann die geteilten Städte, das geteilte Jerusalem und in gewissem Sinn auch das geteilte Berlin. Aber darauf will ich nicht eingehen, auf diese gewaltige Symbolik alles Weltgeschehens, die aus der Bibel fließt. Ich lese weiter. Er zerteilte sie in der Mitte und legte die Hälfte eines jeden der anderen gegenüber. Da war, denkt euch, ein Weg. Da haben sie auf der einen Seite des Weges die eine Hälfte gelegt, der Ferse und der Ziege des Witters und so weiter, und auf die andere Seite die andere Hälfte. Da waren also hier lauter halbe Tierleichen und auf der anderen Seite ebenfalls. Eine merkwürdige Sache. Eine merkwürdige Sache. Diese Gepflogenheit wurde von Israel übernommen. Wie überhaupt Israel viele Dinge von Gott zugewiesen bekam, die auch bei den Nationen, bei den Heiden, bei den gottfernen Völkern waren. Und umgekehrt. Das ist auch etwas, was man sonst nie hört, aber was Tatsachen sind, biblische Tatsachen. Und ich will euch das vorlesen, dass das wirklich so ist. Ich lese euch aus Jeremia 34, ehe ich das zu Ende lese, diesen Abschnitt, lese ich euch zur Erklärung Jeremia 34, 18. Jeremia 34, 18 steht Folgendes geschrieben. Diese Geflogenheit bei einem Kauf oder bei einem Verkauf oder bei einem wichtigen Staatsvertrag oder sonst etwas, wo ein Bündnis, ein politisches Bündnis, ein kommerzielles Bündnis zustande kam, was man da gemacht hat. Da versteht ihr, dass Gott das jetzt hier anwendet auf sich und Abraham. Ja, ich lese Jeremia 34, Vers 18. Ich will die Männer, welche meinen Bund übertreten haben. Es gibt ja verschiedene Bündnisse. Der adamitische Bund, der paradiesische Bund, der noachitische Bund, der mosaische Bund, der davidische Bund und Bund und so weiter und der bis zum neuen Bund. Gibt es viele Bündnisse, die Gott gemacht hat mit seiner Schöpfung, mit seinem Auswahl von Israel zuerst und dann mit der ganzen Schöpfung, mit allen Tieren, hat Gott auch ein Bündnis gemacht. Ja, an den Verheißungen des Noah und so weiter. Und wenn da bei einem Bündnis einer seinen Vertrag nicht erfüllte, brauchte auch der andere seine Forderungen nicht zu erstatten. Ich lese, die Männer, die meinen Bund übertreten haben, welche die Worte meines Bundes nicht gehalten haben, den sie vor mir gemacht haben, wie das Kalb machen, dass sie entzweigeschnitten und zwischen dessen Stücken oder Hälften sie hindurchgegangen sind. Aha, da steht also bei Bündnisschließungen, da wurde ein Kalb hier, drei Fersen und so weiter, geschlachtet, auf die Erde gelegt und dann gingen die dazwischen hindurch, die da den Bund schlossen. Und das bedeutete, wenn ich mein Wort nicht halte, so soll mir geschehen wie diesem Tier, das mitten in zwei geschnitten ist. Und der andere ist natürlich dann seiner Verpflichtung entledigt. Das ist das Geheimnis. Bitte versucht das festzuhalten, wenn ich jetzt gleich weiterlese im ersten Buch Mose. Ich wiederhole, weil das vielen völlig fremd ist, etwas ganz Neues, etwas Unverständliches. Ich wiederhole, wenn man damals, anstatt Brief und Siegel und Unterschrift und so weiter zu geben, wie es heute ist, bei einem Kaufvertrag oder sonst einem Bündnis, wenn man damals ein Opfertier in zwei geschnitten hat und dazwischen durchgegangen ist, so war das ein Eid. So bedeutet das mir so geschehen wie diesem Tier. Ich will mitten in zwei geschnitten, ich will zerrissen werden in zwei Hälften, ich will getötet werden. Zur rechten Saban wird zur linken einen halben Reiter heruntersinken, einen halben Türken, heißt bei Barbarossa. Und so ähnlich war es damals. Das war eine Gepflogenheit bei den Heidenvölkern, die übernommen wurde von Israel. Überhaupt Gott manches Israel gegeben hat, aber verklärt und erhöht und bei den Heidenvölkern durchsetzt und befleckt mit allen Beschmutzungen und Fehlern und Schwächen. Das müssen wir verstehen. Das ist kein Liberalismus, was ich eben sage, es kommt gar nicht so genau drauf an. Oh nein, das ist eine biblische Tatsache, die ihr durch die ganze Schrift verfolgen könnt, auch in diesem Stück. So, jetzt wissen wir das mit den zerteilten Tieren, was das bedeutet. Gott sagte, hol mir die Tiere, die dreijährige Ferse, und hol mir die Ziege, diese drei Tiere und den Widder, und hol mir Turteltaube und junge Taube. Und er holte ihm diese alle. Da war. Und zerteilte sie
in der Mitte und legte die Hälfte einer der anderen gegenüber. Beiden Hälften, der Tiere, der Opfertiere, lagen gegenüber. Aber das Geflügel zerteilte er nicht. Die Tauben, da war die oft zwei Tauben genommen und da war immer eine ein Bild des Todes, die wurde getötet, und die andere ein Bild der Auferstehung, die wurde fliegen gelassen. Weil Tod und Auferstehung eine Einheit bilden. Wir sollten nie vom Tod und vom Kreuz Jesu etwas sagen, ohne zugleich die positive Seite derselben Erlösungstat, die Auferstehung, irgendwie anzutönen, wie die Schweizer sagen, oder auch zu nennen. Das nur nebenbei, als Hinweis für die Brüder und die Schwestern, die das Wort in ihren Kreisen sagen dürfen. Ich lese nun das zu Ende. Jetzt kommt die eigentliche Geschichte, diese dunkle und doch wunderbare Begebenheit. Er zerteilte sie und legte die Hälften gegenüber. Und jetzt geschieht etwas. Jetzt kommen auf einmal Raubvögel, Abgesandte Satans, denn Nebukadnezar, ein Typ auf Satan, heißt nachstellender Geier oder verfolgender Raubvogel. Jetzt kamen die Abgesandten Satans. Denn ihr könnt euch ja denken, dass der Satan alles versuchte, dass dieser Bund nicht zustande kommen sollte. Wollte er ja nicht haben. Er will ja jeden Kontakt, jede Kontaktnahme Gottes mit uns, von uns mit Gott, vereiteln, zunichte machen. Und deshalb hat der Satan die Raubvögel geschickt. Und die Raubvögel, die stürzten sich auf die Eser. Das ist der Hintergrund, das ist die wahre Schau, die geistliche Schau für diese Begebenheit. Rein irdisch ist das ganz natürlich, dass dort im Heiligen Orient eine Leiche innerhalb weniger Stunden in Verwesung übergeht. Und dass der Verwesungsgeruch Raubvögel im weiten Umkreis anlockten, dass sie in Scharen dann herbeikommen. Das ist eine rein biologische Wahrheit, die jedes Kind weiß. Aber die genügt uns nicht. Wir schauen nicht vordergründig. Wir schauen hintergründig. Wir sehen die Hintergründe. Wir sehen die verborgenen Beweggründe. Und sehen hinter allem äußeren Weltgeschehen, sehen wir die große Auseinandersetzung Satan gegen Christus. Sehen wir überall, wie wir sie im eigenen Herzen erleben. Die stürzten sich also, diese Raubvögel, die stürzten sich auf die Äscher, das heißt auf die Leichname. Natürlich hat der Haban sofort einen Knüppel genommen und hat ihn weggescheucht. Denn der Haban wollte doch, dass dieser Bund zustande käme. Er wollte seinen Bund schließen mit Gott und Gott mit ihm. Und das war ein heiliger Ernst. Und deshalb nahm er einen Knüppel und warf ihn weg. Aber das war eine mühsame Sache. Denn wenn er sich auf der einen Seite weggejagt hatte, hat er flatterten die Rübensaßen auf der anderen Seite. Und dann all hier dahin, hat sich da weggejagt, dann waren sie wieder da. Er hat sich natürlich erschöpft. Das alles war in der Tagessonnenglut. Orientalischer Hitze, müsst ihr euch vorstellen. Ich lese weiter. Entschuldigt, wenn ich immer wieder den Text unterbreche, um euch das plastisch zu machen, um euch aus der äußeren Begebenheit in den Sinn dieser wunderbaren Sache hineinzuleiten. Sie stürzten auf die Erde und Abraham scheuchte sie weg. Und es geschah, als die Sonne untergehen wollte. Da war natürlich der Abraham erledigt. Nicht nur in Schweiß gebadet, sondern erschöpft. Und da fiel ein tiefer Schlaf auf Abraham. Gott hat auch einmal einen tiefen Schlaf auf den ersten männlich-weiblichen Menschen fallen lassen. Einen Tiefschlaf, um es modern medizinisch mit einem Wort auszudrücken. Um aus diesem Vollmenschen die weibliche Hälfte herauszunehmen. Und die Chava, die Eva, daraus zu bilden. Hat Gott auch gemacht. Und hier senkt der Satan einen Tiefschlaf auf den Abraham, damit der Abraham, ja, wie soll ich sagen, sie nicht hinderte, dass die Versöhnung zustande kommen zu lassen. Bitte versucht mir zu folgen. Ich weiß, wenn man das zum ersten Mal hört, das ist unglaubliche Geschichten. Aber wunderbare Realitäten. Und ich will versuchen, als alter Schulmeister, euch das so klar zu machen, dass es jeder verstehen kann. Auch die Jüngsten unter uns. Als die Sonne untergehen wollte, war viel tiefer Schlaf auf Abraham. Da lag er im Tiefschlaf, aus dem er nicht so schnell erwacht. Aus dem dritten Ring der Hypnose, hätte ich beinahe gesagt. Und siehe, Schrecken, dichte Finsternis überfielen ihn. Aha. Ein scheinbarer Sieg Satans. Ein Bündnis zwischen Gott und Abraham sollte geschlossen werden, zum Heil für das Volk, das aus Abraham kommen sollte, und auf alle Gläubigen, denn Abraham ist der Vater aller Gläubigen, auch unser Vater. Schrecken, dichte Finsternis überfiel ihn. Und er sprach zu Abraham. Damals hieß er ja noch Abraham. Abba heißt Vater, Rama heißt Höhe, Abraham heißt Vater der Höhe. Später bekam er ja einen anderen Namen, da hieß er Abraham. Da wird der He-Laut eingeschoben, das heißt Vater der Menge. Ein Vorbild, eine prophetische Darstellung Gottes, Gott war allein in der Höhe. Aber er wollte nicht nur alles in sich sein, und deshalb hat er zuerst einen Sohn aus sich herausgezogen oder gezeugt und geboren. Und dann hat er alles Bestehende ins Dasein gerufen. Denn Gott wollte alles in allen sein. Die Glückseligkeit, die ihn durchbraut und durchbrandet. Das heißt, die Freude, die Wollen, die kann er nicht für sich erhalten. Und behalten, das ist unmöglich. Es ist so schwer, sich allein zu freuen, sagte mal eine Geliebte in dem bekanntesten deutschen Lustspiel. Zu ihrer Dienerin. Wisst ihr, worauf ich anspiele? Minna von Barnhelm, ja. Die sagte, es ist so schwer, sich allein zu freuen. Es ist so schwer, wenn man glücklich ist, das anderen zu sagen. Und das gilt auch für uns. Wer wirklich errettet ist, wer Christus erkannt hat, wer Jesus im Herzen wohnt, der kann gar nicht anders als das anderen sagen. Und wenn er einem 10-jährigen Kind die Hände aufs Haupt lesen, sagt, Kind, der Herr Jesus hat dich lieb. Oder einen Lump findet, einen verbitterten, besoffenen Kerl, in dem sagt, Mensch, Sie brauchen Jesus, der macht Sie frei von Ihrer Sünde. Wir können gar nicht anders. Wenn wir doch anders können und können ruhig die anderen ihre Wege gehen lassen und sind für uns selber fromm, dann sind wir doch Pharisäer. Oh, wir haben in unseren Versammlungen, ich meine nicht diese Versammlung, ich sage ganz allgemein, dass die Mehrzahl, das sind Pharisäer. Aber wer von Christus ergriffen ist, kann nicht schweigen. Sein Ohr gehört dem Herrn. Sein Herz schlägt für Gott und die Geschöpfe Gottes. Und er muss ihnen etwas sagen. Er muss ihnen in irgendeiner Weise das Evangelium verkündigen. Ich könnte euch jetzt einen Sack voll Geschichten erzählen. Allein aus den letzten Monaten meines Lebens, in vergangenen Monaten, von Begegnungen, Begegnungen, besonders im Zug, was ich da alles erlebt habe und gemerkt habe, wie verlangen die Menschen sind. Ja, und es nicht, wie Sehnsucht und Verlangen und Willen nach Reinheit und Schönheit und Glück in den Menschen lebt. Und selbst wenn sie nach außen hin schmutzige Worte reden, ihr Herz brennt nach dem Schönen und Guten und kann nicht hinan. Weil wir ihnen das Evangelium nicht sagen, weil wir stumme Runde sind und es nicht wagen, den Namen des Herrn zu bekennen. Und den Leuten etwas zu sagen. Auch wenn jeder von uns entzündet wäre, das wäre etwas Wunderbares. Ja, das nur als ein Schnipsel, ja. Ich lese nun weiter. Und er sprach, Vers 13, 1. Mose 15, 13, zu Abraham, gewisslich sollst du wissen, dass dein Same ein Fremdling sein wird in einem Lande, das nicht das ihre ist. Und sie werden ihnen dienen. Und sie werden sie bedrücken 400 Jahre. Dürfen wir diese Zahl wirklich nehmen, wenn hier steht 400 Jahre? Kommt ja nicht drauf an auf ein paar Jahre. Oh, die müssen wir wirklich nehmen. Bis zum Letzten. Aber ich werde die Nation auch richten, welchem sie dienen werden. Und danach werden sie aussehen mit großer Habe. Israel ist ja ausgezogen aus Ägypten mit großer Habe. Und du wirst zu deinen Vätern eingehen, Abraham, in Frieden. Wirst begraben werden in gutem Alter. Und im vierten Geschlecht, der vierten Generation, die Generation sind nach der Schrift etwa rund 42 Jahre. Und im vierten Geschlecht werden sie hierher zurückkehren. Denn die Ungerechtigkeit der Amoriter, die gehörten zu den sieben Völkern, die das damalige Land Palästina heute genannt, bewohnten, ist bisher noch nicht voll. Gott wartet mit dem Gericht über ein Volk, bis ihre Sünde fällt. Und wie er mit einem Volk verfährt, verfährt er auch mit dem Einzelwesen. Deshalb hat Gott viel Geduld. Aber einmal könnte etwas, was dir und mir der Heilige Geist als Sünde gezeigt hat, und das wir nicht herausrücken wollen, das wir nicht hergeben wollen, von dem wir uns nicht lossagen, wovon wir uns nicht lösen lassen, da ist die Sünde voll. Dann schlägt Gott zu, um seiner eigenen Gerechtigkeit und um unseres Heiles willen. Und um unseres Heiles willen. Merken wir uns das. So verfährt Gott. Das ist eines seiner Grundgesetze, das durch die ganze Bibel geht. Gott kann lange warten. Mit Gericht. Aber wenn es sein muss, dann führt er es hinaus. Um seiner Gerechtigkeit willen, die er vor seiner Schöpfung und vor Satan darzustellen hat und darstellen will und darstellt. Und um unseres Heiles willen. Seht, das sind Gedanken, das sind Wahrheiten, die müssen uns ins Herz gehen. Und ich wünsche, dass mancher jetzt bei diesen letzten Sätzen aufwache über manches in seinem eigenen Leben. Noch einmal, die Ungerechtigkeit der Amoriter ist bis jetzt noch nicht voll. Aber wenn die 400 Jahre rum sind, die Fristen, die Gott überschaut und kennt, dann ist das voll. Und es geschah, als die Sonne untergegangen war. Denken wir an die Kreuzigung Christi. Als die Sonne untergegangen war und düste Finsternis geworden war. Und was geschieht jetzt? Ich sage es mal, damit ihr sofort begreift. Da ging Gott selbst zwischen den Opferteilen, die da noch lagen, denn im Augenblick, wenn es dunkel wird, wenn die Nacht hereinbricht, da haben diese Raubvögel, diese Dämonen, keine Vollmacht mehr und müssen sich zurückziehen. Und haben Angst, es wird dunkel. Finden wir in der Schrift in mancherlei wunderbaren Zusammenhängen. Ja, als die Finsternis kam, sie war ein rauchender Ofen und ein Feuerflamme, die zwischen diesen Tierhälften hindurchfuhr. Gott hat verschiedene Gestalten. Und eine davon ist ein rauchender Ofen. Der Rauch ist das Bild der Qual. Denn es steht geschrieben, der Rauch ihrer Qual steigt auf in die Äonen der Äonen. Und Gott ist ein feuriger Ofen. Natürlich ist Gott unendlich mehr, ein liebender Vater und unendlich Größeres. Aber Gott hat verschiedene Gewandungen. Gott hat Finsternis gewandt. Er hüllt sich in Finsternis wie in ein Gewand. Aber er hüllt sich auch in das Licht wie in ein Gewand. Gott hat viele Gewänder, genauso wie die weißen Rechtsanwalt oder ein Jurist, ein Strafrichter meinetwegen, wenn der mit seinen Kindern spielt, dann zieht er seinen Trainingsanzug an und wälzt sich auf dem Boden auf der Wiese herum. Aber wenn der Urteil spricht im Gerichtssaal, da hat er seine schwarze Robe und sein Barett. Das heißt, das war mal, jetzt wird es ja allmählich anders. In dem Liberalismus, jetzt löst sich ja alles auf in der Sinnlosigkeit und im Blödsinn. Aber es war mal so. Und so hat auch Gott verschiedene Gewänder. Und die Schrift redet viel von den Gewändern Gottes. Und auch Christus hat viele Gewänder. Mindestens fünf. Das lesen wir an den fünf Gewändern des Josef. Er hatte fünf verschiedene Gewänder. Jedes Mal ein anderes Gewand. Das er hatte vom Vater. Vom Vater hatte er das lange Ehrenkleid verziehen. Und Schönheit, Zeichen der Würde. Und dann, als er ins Gefängnis kam, bekam er ein Gefängnisgewand. Und als er dann vor den König kam, musste er sich wieder umkleiden. Hat oftmals sich umgekleidet, der Sohn. Und so kommt auch der Heilige Geist als der Geist des Zornes und der Gerechtigkeit und der Strafe und der Rache und als der Geist des Trostes und des Heils und der Freude des Friedens. Und so, wir haben ja verschiedene Gewänder. Nicht wahr? Wenn wir Sport treiben, dann ziehen wir nicht unseren besten Anzug an, und dann eben eine Sportkleidung und sein Badegewand und so weiter. Und so ist er bei Gott. Und so ist Gott hier in dem Gewand eines feurigen Ofens und fährt durch. Und da passt Gott nach Vers 17 als feuriger Ofen zwischen den Tierhelden Gott vor, hat er sich verpflichtet, das, was er gesagt hat, auch zu erfüllen. Was hat Gott getan? Durch diesen in Durchfahren als feuriger Ofen. Und dabei hat er noch die ganze Prophetie Israels abgerollt und kundgetan. Wie wunderbar ist das. Hat der Abraham zugeschaut? Ist der Abraham dann auch durchgegangen? Nein, nein. Der Abraham, der war ja im Tiefschlaf. Aber er hat das gehört, denn es steht geschrieben im Buch Hiob, Gott redet zu uns im Schlafe, im Traume, im Nachtgesicht. Der Abraham hat das alles gehört, hat diese ganze Darstellung der Prophetie, der Geschichte Israels vernommen und später seinen Kindern und Kindeskindern weitergegeben. Was sind das für wunderbare Dinge. Aber nach außen hin lag er im Tiefschlaf. Ich habe selbst schon in der Seelsorge mit Menschen zu tun gehabt, die lagen in einem solchen Tiefschlaf, dass sie für tot erklärt wurden. Und wurde zu einer Sterbenden gerufen mit zwei, drei Brüdern, war in Karlsruhe, schon lange her, lag in einem Raum. Und da sind wir dann eins, zwei, drei Räume weiter, waren auf Flucht von Zimmern und haben uns dann leise unterhalten, wir müssen einen Arzt kommen lassen und er muss den Tod feststellen und einen Totenschein schreiben. Wir können hier die Mutter nicht so allein lassen in ihrer Angst. Aber die kam wieder zu sich, wieder aufgewacht aus ihrem scheinbaren Tode. Sagen wir mal scheintot. Und hat uns, Brüdern, jedes Wort erzählt, was wir geflüstert haben, getrennt durch drei Räume und vier Türen. Hat uns jedes Wort erzählt. Ich habe das alles gehört, was ihr gesagt habt. Da habe ich erlebt, das ist nicht der einzige Fall, wie der Mensch, wenn er bewusstlos ist, oder auch wenn er gestorben ist, wie seine Seele noch drei Tage um ihn ist. Und deshalb wird er erst beerdigt, nach drei Tagen. Das sind Zusammenhänge, die sowohl eine göttliche Fundierung haben, als auch eine Gepflogenheit im Heidentum sind, was ich zu Anfang sagte. Abraham ist also nicht durchgefahren, der lag im Tiefschlaf, und hat solche Tage machte Jahweh, der Herr, einen Bund mit Abraham und sprach, deinem Samen gebe ich dieses Land, vom Strome Ägyptens bis an den großen Strom, Euphrat. Den Strom Euphrat, das ist der Euphrat. Die Kenitter und die Kenisiter und die Kapmoniter und die Hethiter und die Peresiter und die Rephaim und die Amoriter und die Kanaaniter und die Girgasiter und die Jebusiter. Das sind die sieben Urvölker, ihre Zeit war gekommen. Und nun dürfte Israel die Landnahme beginnen. Abraham ist nicht zwischen den Tierhälften hindurchgegangen. Wäre er zwischen den Tierhälften durchgegangen und hätte damit seine Unterschrift gegeben, ich rede mal ganz modern, und hätte eine Sünde begangen, eine Abweichung, dann wäre Gott seiner Verheißung enthoben gewesen. Dann hätte Gott seine Verheißung nicht erfüllen müssen. Dann hätte er sagen können, du hast dein Wort gebrochen, du hast ein Wort gebrochen, bist mir nicht dran geblieben. Und jetzt ist Schluss und jetzt ist dein Volk und deine Nachkommen verworfen. Hätte Gott gekommen. Das konnte Gott aber nicht. Er ist durchgegangen und hat sich nicht darauf berufen, dass der Abraham im Tiefschlaf da war. Und nun hätte ja der Teufel kommen können und sagen können, du bist ungerecht. Du hättest warten müssen, bis der Abraham erwacht war von seinem Tiefschlaf. Oder du hättest es nicht dahin kommen lassen dürfen. Der Abraham hätte durchgehen müssen zwischen den Tierhälften. Das konnte aber Satan nicht, denn er hatte ja die Raubvögel geschickt, um die Bundesschließen zu verunmöglichen. Nun ist die rechtliche, juristische Situation so, und ich hoffe, dass ihr das jetzt versteht, dass euer Herz dafür aufgeht. Gott hat sein Wort gegeben, und wird es unter allen Umständen halten. Denn er ist die durchgegangen und hat das nicht zurückgenommen. Da habe ich gesagt, so, jetzt halte ich mein Wort auch nicht, weil du nicht dein Wort gehalten hast. Das hat Gott nicht getan. Und niemand konnte ihm das vorwerfen, weil er so gütig war. Und ihm keinen Vorwurf machen. Und so ist jetzt dieser Bund, dieser abrahamitische Bund, der wird nun erweitert über Israel zu allen Nationen, zur gesamten Schöpfung. Der Vater aller Gläubigen, all der, die einmal zum Glauben kommen werden. Aller, Menschen, Engel und Dämonen. Das ist eine großartige Sache, meine Brüder und Schwestern. Gott hat geschworen, sein Bund zu halten und sein Wort zu halten und alles, was er gesagt und versprochen hat, zu halten. Das hat er geschworen, indem er als feuriger Ofen, das heißt, ich komme auf Gerichtswegen, denn alle seine Wege sind gerecht. Und der Qualen, der Rauch ihrer Qual, rauchender feuriger Ofen, als solcher ging er hindurch. Ich werde Gerichtswege mit euch gehen, die ich mit meinem Sohn gegangen bin, die führe ich mit allen, die an mich glauben. Aber sie sind uns adäquat, uns angepasst, sie sind erträglich. Du wirst kein Milligramm, Bruder und Schwester, zu viel Last und Leiden, Enttäuschung und Jammer und Elend zu viel haben, sondern so viel, dass du es könntest ertragen. Denn Gott ist gütig, auch mitten im Gericht ist Gott die Liebe. Und er verlangt nichts, was er nicht selbst getan hat. Hier hat er geschworen. Und der Abraham hat zu Glück nicht geschworen. Zum Glück war er bei uns nicht betäubt. Zum Glück war er ein Werk Satans und seiner Dämonen. Da lag er. Und das ist unser Glück. Abraham ist nicht hindurchgegangen. Und deshalb kann er ja auch das Gott verlangt, nicht sprechen. Er hat es ja nicht beschworen. Er hat es ja nicht durchgegangen. Gott ist einer, aber Bündnis ist von zwei. Und bei diesem Bündnis, da war nur einer. Und der eine, das war Gott. Und so nimmt Gott alles auf sich. Alles auf sich. Und führt seine Geschöpfe zum Heil und zur Rettung. Auch wenn sie versagen. Und der Abraham hat schwer versagt. Der Abraham hat ein paar Mal geschwindelt und gelogen. Er hat gesagt, die Sarah, das ist meine Schwester. Ja, es war ja halb wahr, es war seine Halbschwester. Aber eine halbe Wahrheit ist eine ganze Lüge. Oder eine halbe Lüge ist eine ganze Lüge. Ja, meine Freunde, der Grundgedanke ist der, beim abrahamitischen Bündnis sollten nach aller Gepflogenheit beide durchgehen, beide Bundesschließenden, Gott und Abraham. Aber der Abraham, durch den Hass und Neid Satans, der den Bund verunmöglichen wollte, hat da gelegen, betäubt, dass die Mühe und Not, dass er da rumgerannt ist, stundenlang in der glühenden Sonne und hat die Eva da befreien wollen und behüten wollen, dass sie nicht verschwinden, sondern dass der Bund gelte. Und der Abraham, der hat nicht geschworen. Gott aber ist einer. Und deshalb wird ihm auch diese Sünde nicht zugerechnet. Und deshalb rechnet Gott uns Abraham und uns und der Schöpfung überhaupt keine Sünde zu. Er rechnet alle Sünde seinem Sohn zu. Er hat ihn zur Sünde gemacht, zu dem Zweck, dass wir würden die Gerechtigkeit Gottes, so heißt es. Nicht die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Das heißt nach dem Urtext, die Gerechtigkeit Gottes. Das sind wir, die wir glauben. Wir stellen da, wir in uns Ungerechte, die Gerechtigkeit Gottes. Aber Jesus ist die Sünde. Das ist auch deine Sünde und meine Sünde. Und wer das fassen kann, wer das glauben kann, mit dem bricht alle Freude auf, als mir das aufbrach vor 54 Jahren. Da habe ich mich so gefreut, dass meine Nachbarn, gottlose Kerle waren das, einer war ein Arzt, einer war ein Bremer Kaufherr, dass sie sagten, Mensch, Hörer, was ist denn mit Ihnen los? Sie leuchten, sie strahlen ja. Als mir das aufbrach, Jesus ist meine Sünde. Jesus ist mein Heil. Ich bin rein durch das Blut meines Herrn. Ja, aber echte Bekehrungen, die so durchschlagen sind, was sie den Menschen backen, die sind ja so selten. Wir haben ja so wenig Zeit, über diese Dinge mal nachzudenken. Wir haben so wenig sittliche Kraft, uns einmal ganz für Christus zu entscheiden und alle Konsequenzen zu ziehen. Alles, was Sünde und Schuld und Not ist, alles das wegzugeben. Meine Freunde, Gott aber ist einer. Und dann kommt die Verheißung, was er alles bekommt und so weiter. Ich bin am Ende. Ich fasse noch einmal in zwei Sätzen das zusammen, was ich versuchte euch zu sagen. Das Bündnis zwischen Gott und seiner Schöpfung, dargestellt im abrahamitischen Bund, denn Abraham ist der Vater aller Glaubenden, Abraham, nicht Noah, auch nicht Adam, sondern Abraham. Ja. Auch nicht David, sondern Abraham ist der Vater aller Gläubigen. Von ihm sind alle gezeugt und aus ihm sind alle geboren. Ja. Abraham hat nicht geschworen, diesen Bund, das Durchgehen zwischen dem zerteilten Vieh, der bei Israel gültig war und bei den Nationen gültig war, den wir verstehen müssen, sondern Gott hat allein geschworen, als rauchender Ofen, auf Wegen des Gerichtes. Alle unsere Wege, alle seine Wege sind Gericht, aber es sind Gnadengerichte, nicht Verdammungsgerichte, Gnaden- und Liebesgerichte durch seinen Heiligen Geist. Das sind wunderbare Dinge. Gott aber ist einer. Er ist durchgegangen als rauchender Ofen und hält sein Wort und führt alles, was er verheißen hat, allerlei, ob das Geschäft gehorcht oder zeitweise ungehorsam ist und ihre Wege geht. Er führt seinen Ziel durch. Er erreicht, was er will. Er garantiert mit seinem eigenen Leben. Denn Gott ist unteilbar. Gott kann man nicht zerreißen. Gott kann sich nicht, und Gott kann nicht getötet werden. Er ist das Leben im Vollmaß. So beruht unser Heil allein auf Gott. Gott ist einer. Und dieses Wort Gott aber ist einer. Auf ihn allein kommt es an. Komme wie du bist, ob du ein gottloser Sünder bist, sind doch solche hier, oder ein Gläubiger, ein Heiliger, aber belastet mit Sorgen und Schwierigkeiten und Ängsten und Freudlosigkeit und Fruchtlosigkeit und gehemmt. Komm und lass dir das Vollmaß des Heiles schenken. Gott allein gibt sich selbst allen, die an ihn glauben. Gott aber ist einer.